kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Ja, frisch vom Supercup aus Stuttgart eingeflogen ins heimische Podcaststudio nach Wien. Lieber Mario.
Podcaststudio ist gut, gell? Das ist ein Wohnzimmer. Und meine Frau muss dann immer eine Stunde ruhig sein bei unserer Podcast-Aufzeichnung.
Sie schafft es immer, das kann man, glaube ich, sagen, ne?
Einmal ist der Fernseher gelaufen, aber das haben wir abgestellt.
Also. Was kannst du berichten vom Supercup aus Stuttgart? Was hast du erlebt?
Du, sehr gute Stimmung, obwohl in Stuttgart die Ultras nicht mit dabei waren. Die haben den Supercup boykottiert. Trotzdem, lautes Stadion. Bayern mit viel Qualität in den ersten 11, muss man sagen. Macht schon richtig Spaß, denen zuzusehen, aber habe schon ein bisschen Bedenken, ob der Kader breit genug ist für die Bayern, für die ganz großen Ziele. Und ja, Stuttgart auch spannend, spannende Mannschaft auch. Gut verstärkt, jetzt auch nochmal mit Thiago Thomas, den wollte Made werden es halten. Also es hat Spaß gemacht. Deutsche Bundesliga macht immer Spaß, Supercup auch, weil da geht es ja dann doch um einen Titel. Also ja, nur mein Rückflug wurde gecancelt, von daher gestern ein paar Stunden am Flughafen gesessen. Ja, weißt du, Gott sei Dank, Bundesliga, die Konferenz bei Sky, habe ich mir angeschaut, die österreichische am Flughafen.
Was gibt der Flughafen in Stuttgart kulinarisch her?
Ja, wenig. Pizzaschnitterl.
Aber schwäbische Maultaschen oder so vielleicht, ha?
Ja, weißt du, Flughafenessen ist immer ein bisschen ein Problem, weil die Preise am Flughafen nicht gerechtfertigt sind.
Vier Laugenstangerl und Opfer, ne? Wichtigste Frage zum Supercup: Hast du den Kakadu streicheln dürfen?
Nein, durfte ich nicht. Finde das aber sehr lustig, wie die Bayern mit diesem Kakadu umgehen. Und muss sagen, jetzt habe ich mir die Geschichte noch einmal durchgelesen. Das ist ja richtig geil. Also die haben den einfach aus einem Lokal entwendet, den Kakadu. Und einige im Stadion haben sich gefragt, was soll das mit dem Kakadu? Und ja, lustige Geschichte.
Zum Thema lustige Geschichte, ich hoffe, unser heutiger Gast hat auch ein paar lustige Geschichten parat. Was für ein Übergang meinerseits?
Wie immer, top vorbereitet.
Mara, übernimm die Überleitung, übernimm sie.
Ja, wir freuen uns, dass wir einen Cheftrainer bei uns haben, der zuletzt eigentlich als Co. gearbeitet hat, davor in der Jugend gearbeitet hat und jetzt seine erste Cheftrainerposition hat und 3 Spiele, 3 Siege, also besser geht's nicht. St. Pölten-Trainer James Zekalioglu ist heute bei uns. Servus.
Hallo, grüß euch. Gemeinsam, alle miteinander. Freut mich, dass ich da bin.
3 Spiele, 3 Siege. Wie startet man in die Woche?
Ja, es war natürlich, man gibt einmal 2 Tage frei. Das ist einmal das Erste. Nach 3 Spielen, wenn man gewinnt. Aber nein, startet natürlich super in die Woche. Sehr motivierend für alle Beteiligten und macht Lust absolut auf mehr, ja. Muss man sagen.
Wie oft kommt der aktuelle Gedanke, Cem? Vor allem noch am letzten Wochenende. Sieg gegen einen Mitfavoriten, gegen die Wiener. Wie oft kommt der Gedanke, boah, ist daher vielleicht sogar ganz was Großes drin? Oder schaffst du das denn gut wegzuschirmen?
Na, das schirbt man natürlich auf die Seiten. Man denkt vielleicht einmal kurz drüber nach. Natürlich, wenn man jetzt Wiener schlägt, ist da was möglich. Das ist ganz klar. Aber ja, dafür ist die Saison noch einfach viel zu frisch. Und ja, ich hau jetzt einmal so 10 Euro ins Phrasenschwein. Es geht wirklich von Spiel zu Spiel. Ja. Also, das muss man wirklich sagen. Also so gehen wir es einfach an. Und das macht auch Spaß, ja, muss ich auch sagen. Also zu weit in die Zukunft blicken macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Ja.
Wie geht man so eine Aufgabe an, wenn man neu übernimmt und St. Pölten ja doch ein bisschen auch einen Umbruch hat? Deine erste Cheftrainerposition. Was ist da für dich für Punkte gesetzt, dass du sagst, so möchte ich starten, so will ich das angehen?
Kein einfaches Pflaster, gebe ich da absolut recht, war im Vorfeld so. Man muss eins dazu sagen, dass ich den Christoph Freitag ja aus Akademiezeiten kenne, war ein Spieler von mir. Von daher war mir der Start ja sehr persönlich und ein guter Austausch. Aber natürlich macht man sich im Vorfeld Gedanken. Und das Wichtigste war mir einfach so schnell wie möglich die Mannschaft beisammen zu haben, das ist das eine. Und auf der anderen Seite einfach, ja, so, ich habe das einmal in einem Interview gesagt, Am liebsten wäre mir eigentlich so ein USB-C-Kabel von meinem Gehirn in die Spieler zu stecken und dann, dass da alle Informationen so schnell wie möglich rüberkommen. Und ja, dürfte anscheinend die ersten drei Runden inklusive Cup dann noch dazu mit dem vierten Spiel jetzt relativ gut geklappt haben. Ja.
Cem, du bist es ja ein bisschen anders angegangen als viele Trainer, die neu zum Verein stoßen. Die meisten sagen einmal, Defensive stabilisieren. Schauen wir mal, dass das sitzt. Das kann man leichter trainieren. Du hast von Anfang an gesagt, das wird Richtung Ballbesitz gehen. Der Erfolg gibt er recht. Meisten Tore geschossen in den ersten drei Runden. Bis jetzt gibt er der Erfolg recht. Wieso bist du so angegangen? Eigentlich anders, als das viele deiner Kollegen angegangen wären wahrscheinlich.
Ja, da gibt's einfach, das ist einfach meine violette Historie, glaube ich, ja, dass das in meiner DNA ist, dass wir kicken wollen. Ich kenne das nicht anders als 20 Jahre als Akademietrainer in der Austria-Akademie, glaube ich, gibt's nicht irgendwo, wir stellen uns hinten rein. Es gibt nicht, wir warten irgendwo, was der Gegner macht, sondern es wird immer proaktiv sein. So bin ich groß geworden und so bin ich in der Austria-Kabine mit meinem Bruder groß geworden, mit Proaska, Ogris, Wohlfahrt, wie die alle geheißen haben. Und ja, ist einfach mein Fußball, so denke ich auch Fußball und hat einfach was mit Ball zu tun und nicht, was passiert gegen. Natürlich ist es wichtig, was gegen den Ball passiert, nicht falsch verstehen. Und ich glaube, dass wir auch in die drei Spiele bewiesen haben, dass wir gegen den Ball sehr gut arbeiten können. Aber das ist einfach, für das stehe ich und jeder, der mich kennt, weiß das. Und meiner Meinung nach ist das Leistungsniveau nicht entscheidend. Natürlich braucht man einen Spieler dazu, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass es überall möglich ist. Ja.
War das auch so ein perfektes Match, dass St. Pölten sowas gesucht hat und du ihnen ganz klar gesagt hast, so will ich Fußball spielen?
Kann natürlich sein. Es spricht natürlich, hat unseren Sportdirektor angesprochen, was jetzt das Spiel mit dem Ball betrifft. Der Didi Wieser hat natürlich auch einmal erwähnt, dass das Logo spricht eh für sich mit dem Wolf, also darf ich kurz sagen, mit dem Wolf, gell? da gegen einen Ball jetzt nicht proaktiv zu arbeiten, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz und passt da nicht zu mir, wenn ich immer den Ball haben möchte. Aber ich war ziemlich klar in meiner Ausführung, ziemlich klar in dem, wie ich sehe und das hat wahrscheinlich dann für mich gesprochen.
Gut, man muss ja sagen, St. Pölten war im letzten Jahr schon ganz gut dabei. Die sind ja waren im oberen Drittel in der Liga. Da passt natürlich sehr, sehr gut. Aber das heißt, wenn du da einen Verein übernommen hättest, der, sag ich jetzt mal, eher Probleme gehabt hat im letzten Jahr, wärst du es auch sagen gegangen?
Ja.
Weil du einfach dafür stehst, weil du die gar nicht mit was anderen identifizieren kannst?
Ich wollte gerade sagen, also ich würde, glaube ich, jetzt mit einem anderen Stil jetzt so nicht zurechtkommen, ja. Ich meine, aber es wäre mir zu langweilig. Es wäre mir zu langweilig, draußen zu stehen und der Gegner den Ball und es wäre mir zu fad, einfach mich nur gegen einen Ball zu beschäftigen oder das ist, ich glaube, du hast das eh erwähnt. Es ist natürlich viel einfacher, Leuten beizubringen, irgendwo hinzulaufen und irgendwas zuzudecken, Räume zu schließen. Ist part of the game für mich, weil ich einen Ball will. Und das andere ist für mich einfach der Reiz, da bin ich auch sehr risikobereit, muss ich sagen, von hinten rauszuzocken, das Spiel zu dominieren, zu kontrollieren und ja, wie gesagt, also wäre für mich langweilig draußen zu stehen und einfach da zuschauen, was der Gegner macht.
Aber da tut doch jeder Punkt und jeder Sieg gleich mal gut, oder? Weil die Spieler dann einfach Vertrauen in das System haben, in das neue Projekt haben.
Natürlich, ja. Also wenn du dann Vienna schlagst und hast dann am Ende des Tages 65% Ballbesitz, dann hast du schon viel richtig gemacht. Auch muss man auch der Wiener trotzdem ein Kompliment aussprechen. Die haben trotzdem ihre Sitzer gehabt. Der Marco oder die Origin zweimal an die Stangen geschossen. Bei 1-0 und bei 1-1. Also kann in die andere Richtung auch ausschlagen. Aber 65% Ballbesitz gegen Vienna mit dem Kader und so wie wir aufgestellt sind, das ist schon mal in Ordnung, spricht für sich und spricht für unsere Qualität und für unseren Weg, den wir gerade gehen. Und das macht natürlich Spaß, wie du sagst, und es gibt natürlich Vertrauen. Ne?
Cem, erzähl mal ein bisschen. Wir haben schon gesagt, drei Spiele sind gespielt, alle drei haben es gewonnen. Wie gehst du jetzt die nächste Trainingswoche an, die aktuelle? Was hören die Spieler von dir aktuell sehr? Nimm uns ein bisschen mit in die Kabine.
Ich nehme die mit in die Videoanalyse heute. wir haben das Spiel abgeschlossen, Vienna, und haben ganz klar die Punkte angesprochen, die wir besprochen haben, was ist aufgegangen, was ist vielleicht nicht so aufgegangen, aber Und dann war es schon wieder. Es war ein wirklich geiler Moment, den ich in meinem Leben wahrscheinlich auch nicht vergessen werde, diese 96. Minute, wo der Hasel den Ball einköpfelt. Und inklusive, also Spieler, Trainer, inklusive mir, alle Richtung Tribüne und aufs Feld eine, Auflag, Abpfiff. Und das ist dieser Moment, der bleibt. Und das habe ich den Spielern gesagt, der Rest verpufft. Und heute zählt das genau nichts, weil am Mittwoch war da sehr unangenehmer Gegner mit am Städten. Und deswegen, der Moment hat Zeit und der bleibt, aber am Ende des Tages ist es uns wurscht und mir auch eigentlich. Ja, es zählt nicht mehr und der Fokus ist wieder auf ganz was anderes, auf ein ganz anderes Spiel, was uns erwartet. Ja.
Wie siehst du die zweite Liga? Die ist ja schon eine komplizierte Liga. Auf der einen Seite gibt es zweite Mannschaften, es gibt manche Vereine, die haben viele Fans, dann gibt es fanarme Vereine, es gibt Teams mit Geldnöten, wo man vielleicht am ersten Spieltag gar nicht weiß, schaffen die ganze Saison. Also doch eine komplizierte Liga. Wie siehst du sie?
Ich glaube, du hast es jetzt gut beschrieben. Natürlich von Dorfplatz bis 7.500 Stadion bis 3.000 Fans oder vor 800 gegen quasi gefühlte Jugendmannschaft. Ich finde es trotzdem spannend. Es ist eine Plattform nicht nur für Spieler, sondern genauso für mich als Trainer zu zeigen, was man drauf hat. Es ist, glaube ich, es wird ein bisschen unterschätzt, denke ich. Auf jeden Fall. Es ist ein sehr intensiver Fußball. Das, was immer wieder halt mir dann zugetragen wird, naja, kann man das dann spielen, was du willst, weil da wird ja eigentlich viel mehr vorgeschossen und zweite Bälle gespielt und ist das, kann man das dann so umsetzen und das kriegt man halt zu hören, aber ja, ist mir eigentlich jetzt in dem Sinn wurscht, weil wir ziehen uns das durch und ja. Aber da gebe ich dir recht, es ist kompliziert, trifft es eigentlich. Ja.
Wie schaut man es jetzt eigentlich frisurentechnisch aus? Wie oft gehst du zum Friseur?
Wie öfter als ich anscheinend.
Wie viel öfters? Schaust du, dass du da immer jeden Spieltag nochmal drüber schneidest?
Nein, also ich bin schon ein fleißiger.
Als Co-Trainer, da kann man ja mal drüber kommen an Spieltag.
Ja, da kann man mal hinten auf der Ersatzbank sitzen. Ja. Nein, schaut gut aus, glaube ich. Der Friseur hat sich bemüht und es gibt überall, es war beim WRC so, es war in Hartberg so, es gibt überall einen guten Barber und gibt es immer eine Connection und dann schlage ich dort alle 14 Tage einmal auf. Ja. Okay.
Aber das heißt, du machst dir schon auch Gedanken, was ziehst du dann am Spieltag und so weiter, weil es ist ja immer so eine Grundsatzfrage als Cheftrainer, oder?
Das wird's stimmt,
da,
ja.
Wird es der Jogger mich auch vom Verein oder wird es privat
gewohnt? Genau. Genau, das habe ich mich echt gefragt, okay, wie bin ich jetzt, aber du kennst mich auch schon, ein Randl und ja, also ein bisschen Eitelkeit spielt schon mit, deswegen ich ziehe mich gern schick an, sagen wir mal so.
Aber das ist bei Manfred Schmidt auch so gewesen, gell? Ich habe einmal mit ihm gesprochen und er hat gesagt, so stylingtechnisch ist der Hansi Flick sein Vorbild gewesen.
Okay, ja.
Wie er sich gibt.
Jetzt, wo du sagst, macht
ja, Sinn. Ja, also so vom Outfit her und so hat er gesagt, findet er das vom Hansi Flick ganz cool. Hast du da auch Vorbilder, das sagst, jetzt abgesehen nicht nur vom Styling, Trainervorbilder, wo du sagst.
Trainervorbilder, ja. Also es ist natürlich, es gibt viele Geschichten, wo ich sage, was nehme ich fußballerisch mit und was nehme ich so emotional mit. Und also ich bin sicher jetzt nicht der 90 Minuten nur draußen steht und das Spiel beobachtet. Bin schon sehr fleißig im In-Coaching, glaube ich, so In-Game-Coaching. Da bin ich schon recht dabei. Und ja, das eine ist, der Fußball ist natürlich so, der Cherby-Style ist Pep-Style, das gefällt mir natürlich. Oder wurscht, wenn ich jetzt in Bayern schaue, ich bin Bayern und bin jetzt eigentlich was ich sage, okay, machen wir nicht viel Freunde wahrscheinlich, aber ich bin Bayern-Fan und Real Madrid-Fan. Also die Kombination gibt es nicht oft, habe ich mal sagen lassen.
Und wenn die zwei Gänger anspielen, dann?
Ja, dann sind es die Königlichen, ja.
Okay.
Obwohl, letztens hat der Spieler zu mir gesagt, Trainer, Real Madrid, so wie wir spielen und so wie du Fußball denkst, das ist ja gar nicht so, das ist ja mehr Barcelona. Sage ich, ja, aber es geht um einen Klemmer. Ja. Es geht um einen Klemmer. Ja, nein, aber und diese emotionale Seite, ja, natürlich, jetzt kommt so der Klassiker, der Jürgen Klopp oder so, aber ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht an, wo mir das richtig gefällt oder wo ich mir was abschaue. Ich kann mich auch nicht verstehen, ich bin so wie ich bin am Feld und aber ja, das sind so ein bisschen, wo man ein bisschen ab und an mal wieder drauf schaut oder auch wenn es da Alonso ist, jetzt ein sehr junger Trainer und was der da hingelegt hat mit Leverkusen, dann zerlegt man halt einmal das ein oder andere Spiel und schaut sich das an, was hat der für Moves und wie läuft das. Ja.
Das heißt, so ein internationales Fußballspiel, da ist nichts mit berieseln lassen, dass das so ein bisschen nebenbei läuft, da gibt es schon.
Ja, es kommt, ja, ist beides möglich, also es kommt drauf an, aber es ist natürlich das ein oder andere Mal, gibt es schon mal, dass man vielleicht einen Stift knöpfe und ein bisschen was mitschreibt und manchmal bin ich Fan und schauen wir es an.
Aber was hat sich für dich jetzt verändert in der neuen Rolle als Cheftrainer? Siehst du den Fußball jetzt anders? Hast du dir Dinge vorgenommen, die du anders machen willst jetzt als Chef, wie vielleicht als Co? Wie hat sich da dein Leben verändert dadurch?
Naja, ich glaube, der erste Schritt war mal vom Akademiefußball in den Profifußball damals bei Austria Wien in Manfred Schmidt. Natürlich ist es eh logisch, aber es geht dann ums Gewinnen. Und es, einerseits, natürlich ist es nett, wenn du Spieler entwickelst und das haben wir geschafft. Und wurscht, ob es ein Braune da war, Kelesch, Jukic, wie die alle heißen, die vielleicht ein, zwei Jahre davor noch bei mir gespielt haben in der U18 und plötzlich fährst du auf eine Auswärtspartie und ich glaube, ich fahre auf ein Akademiespiel, ja, gefühlt. Das macht natürlich dann Spaß, aber natürlich merkt man dann auch, dass es einfach um was geht und was für eine Kraft dann ein Verein hat und speziell die Austria zu dem Zeitpunkt. Aber für mich im täglichen Ablauf hat sich, in dem Workflow, für mich hat sich gar nichts verändert. Also außer, dass ich jetzt sowas wie mit euch da jetzt mache oder mal zwischendurch mir jemand da ein Mikrofon vor die Nase hält und ich dann ein Interview geben muss. Also diese Medienarbeit, das hat sich verändert. Aber im täglichen Workflow für mich, Trainingsplanung vor der Mannschaft, mit der Mannschaft arbeiten, hat sich eigentlich nichts verändert. Der einzige Unterschied ist, es sind teilweise Erwachsene und nicht mehr ein Akademiespieler.
Aber hast du diesen Wunsch in dir gehabt, Cheftrainer zu werden? Also, und wenn man den hat, kann man dann auch ein guter Co sein?
Also eine sehr berechtigte und eine gute Frage. Ich glaube, es ist immer, was hast du für einen Background oder was hast du für eine Karriere hingelegt als Spieler? Das ist mir durch meine Verletzung ein bisschen verwehrt geblieben. Deswegen bin ich mit 22 schon in dieses Trainergeschäft rein. Ziemlich lang und, also ziemlich früh und schon sehr lange jetzt dabei. Und mir war klar, wie der Manfred angerufen hat, okay, ob ich da dabei bin, dass ich das war klar für mich, dass ich das mache, um diesen Profibereich reinzukommen. Und natürlich dann war ich 20 Jahre Cheftrainer, im Nachwuchs zwar, aber Cheftrainer und du hast einfach entschieden, wie es läuft. Und dann war es nicht, ich würde sagen, nicht schwer, aber auch nicht einfach. Man muss sich halt zurücknehmen und man muss sich seiner Rolle bewusst sein. Man arbeitet zu, man muss loyal sein und man will natürlich das Beste für das Team und mit der Zusammenarbeit mit Manfred, den ich natürlich schon von 2002 kenne, von der Stronach Akademie, wo wir auch schon gemeinsam gearbeitet haben, war das für mich jetzt nicht so die Problematik. Ich habe Freiheiten gehabt, ich habe coachen dürfen. Das war jetzt nicht so, finde ich, das große Thema. Aber irgendwann einmal dann, okay, hat sich die Pro-Lizenz ergeben, habe ich das gemacht und natürlich steht man dann irgendwann, okay, nach ein paar Jahren und sagt, okay, ich glaube, das traue ich mir schon dazu. Und deswegen freut es mich natürlich, dass das jetzt so mit St. Pölten geklappt hat. Ja.
Aber was ist es, was einem als Nachwuchstrainer fehlt? In der Akademie, das ist aus einem sicheren Job im Normalfall. Und die Profibereich, da kann es halt noch Monaten vorbei sein. Und man steht da auf einmal.
Natürlich,
das Risiko, ja, einzugehen, war das ein Thema für dich?
Also man denkt absolut drüber nach, weil du bist in einer geschützten Werkstätte. Ich bin seit meinem 7. Lebensjahr bei Austria Wien gewesen. Das war für mich, also ich war über 30 Jahre beim Verein. Und dann den Schritt zu machen, wie du sagst, du schwimmst aufs offene Meer, weißt du, so kann man sich das vorstellen. Aber ja, für mich war es einfach, ich möchte schon wissen, wie weit kann man das schaffen. Ja. Das muss ich auch sagen.
Und hättest du, oder wir wissen es ja nicht, vielleicht hast du ja viele Angebote schon abgelehnt davor und gesagt, ich warte aufs Richtige. Wie schwierig ist es zu entscheiden, das mache ich jetzt, das ist der richtige Verein, das ist der richtige Weg?
Das ist auch eine interessante Frage. Man denkt sehr viel nach. Und natürlich kommen dann Leute im Umfeld und Freunde oder Bekannte oder wie auch immer und sagen, hey, willst du da mal selber was machen? Oder ist ja ganz normal, jetzt bist du so lange Trainer und Dings und willst noch immer Co-Trainer sein und irgendwann vielleicht auch Zug fährt ab und ich habe alles gehört. Ich habe keinen Stress gehabt. Ich mache das gerne. Es ist ja für mich jetzt kein Job. Ich fahre aufs Training. Ich fahre seit meinem 22, oder ich habe selber als Bub gespielt und mit 22 habe ich den Job begonnen und habe gesagt, ich fahre aufs Training und ich fahre nicht in die Arbeit. Deswegen war das für mich keinen Stress gehabt eigentlich. Und für mich war wichtig, dass das Gesamtpaket dann halt passt, Verein, Umfeld und dass ich es nicht nur tue, weil ich es unbedingt möchte, sondern es muss einfach passen. Ja. Das war mein Zugang.
Wie du gesagt hast, du warst sehr, sehr lang bei der Austria, sehr, sehr lang in der Akademie, von da kennen wir uns auch. Du warst dann kurz sogar mein Co-Trainer bei der Austria, um unsere Hörer ein bisschen mitzunehmen.
Entschuldige, dein Co-Trainer?
Mein Co-Trainer.
Ja. Du warst Cheftrainer?
Also, und der Herbert Ganger.
Jetzt habe ich es. Entschuldige, ich dachte, du hast der Trainerrolle über. Nein.
Okay. So nämlich. Ja. Genau. Erzähl ein bisschen unseren Hörern. Welche Stars hast du begleitet? Ich glaube, das hat man überhaupt nicht am Schirm. Wen du alles gelernt hast, wie man die Schuhe zerbindet, quasi.
ja, das ist, ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es waren sicher über 400-500 Spieler, die ich mitbetreuen durfte. Also, wenn du jetzt rechnest von 2002 und bis jetzt, hast du jedes Jahr immer so 20 Leute dabei im Kader. Dann braucht man nicht großer Mathematiker sein, wie viele Leute das sind, was man mitbetreut hat. Und ja, es war von Jahrgang 88, wenn ich anfange, wurscht, ob es der Alexander Gorgon, Michael Madl, dann die, was nachher gekommen sind, dann wurscht der Grüni, Sutti, Dragovic, Alaba, also im Wene, der in Wien dann, gar nicht in der Stronach-Akademie, sondern der Philipp im Wene, der in Wien dann war, der dann ziemlich zeitig weggegangen ist. Und jetzt aktuell oder bei der Austria in Erik Martell, der Köln-Kapitän ist, U21 Teamspieler ist, in Mats Braunöder, in Jakubovic, Anel Jakubovic, der in Kroatien ziemlich wild trifft immer wieder. Und ja, also Wahnsinn, also im Nachhinein wirklich sehr viele Spieler und wo ich mitbegleiten habe dürfen und ausbilden habe dürfen und ja, noch immer Freundschaften bestehen und noch immer zwischendurch was geschickt wird oder geschrieben wird und telefoniert wird. Also. Oder wenn man sich sieht, verbinden einfach schöne Dinge, schöne Erinnerungen, ja, da, wo man sich dann trifft und ein bisschen Theater hat.
Jim, ja. Hast du bei ein paar Fußballern sofort gesagt, das wird einer, also beziehungsweise den können wir nicht verhindern?
Ja, es ist das, was ich gelernt habe, ist diese Glaskugel zu sehen, das ist immer sehr schwierig.
Es heißt ja, beim David hat man es gesehen, dass das...
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich jetzt einfach zu sagen, bei dem hat man es gesehen. Ja, aber was hat man bei dem gesehen? Bei dem hat man einfach gesehen, die Lust, die, also ich erinnere mich an so eine Geschichte, wir haben ein Abschlusstraining und wo ich dann wirklich einmal gesagt habe, sage David, hey, mach ein bisschen ruhiger, weil wir spielen morgen. Und der war halt so voller Energie und können wir nach dem Training noch was machen und da Trainer, ich will noch flanken, ich will noch schießen. Und ich gesagt, sage, ja, aber wir spielen morgen, ja, ist mir egal. Also, oder der Drago war auch so, der das war ein Fußballcomputer, der hat alle Transfers gewusst, wie sich der mit Fußball beschäftigt hat und wie die einfach drauf waren, da gab es nichts anderes. Ja. Und auf der anderen Seite Knas Müllner zum Beispiel, der Wahnsinnsspieler war im Nachwuchs, ja, und halt auch seine Karriere gemacht hat, auf einem anderen Weg und anders als andere, aber und ja, das war schon interessant zu beobachten. Und ich werde nie vergessen, der Jimmy Hoffer damals bei Admira, wo ich mir gedacht habe, so, das war, ich sage jetzt einmal U17 oder so, wo ich mir gedacht habe, ob sich das ausgeht und alle reden vom Jimmy Hoffer schnell und wüt und aggressiv und fußballerisch einfach gestrickt. Aber er hat seinen Weg gemacht und hat seine Karriere gemacht. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen. Ich habe einen Spieler gehabt, den du kennst einmal eh auch, Dino, den Emir Dilava. Der war in der U15, U16 Selektionskandidat, so. Und jetzt am Ende seiner Karriere ist er österreichischer Meister, polnischer Meister, kroatischer Meister, Champions League gespielt. Und in der U16 haben wir gesagt, geht sich das aus, nehmen wir den mit oder selektieren wir den.
Aber Cem, hast du auf der anderen Seite, ganz kurz muss ich nachfragen, hast du auf der anderen Seite auch einen Spieler, wo du gesagt hast, da war ich mir sicher, der wird einer und der hat es dann nicht geschafft?
Es gab sicher Talente, wo vielleicht das Umfeld nicht passt hat. Talente, wo man die vielleicht zu früh einen Transfer angestrebt haben. Und damals, 2002, war das jetzt schon natürlich, ich kann mich an einen Spieler erinnern, den Sascha Pichler, der zur Fiorentina gegangen ist, damals ziemlich früh. Und Italien, natürlich ist verlockend, aber für einen jungen Spieler, da muss glaube ich echt gut sein, der dann ziemlich schnell wieder zurückgekommen ist und auch noch ein bisschen in Österreich unterwegs war. Aber das hast du, glaube ich, immer wieder, dass du Talente siehst und Talente hast, die echt viel Potenzial haben, aber vielleicht nicht das Glück, und das gehört auch dazu.
Oder Verletzungen. Haben,
Verletzungen oder den richtigen, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Trainer. Und andere wieder ja, mit weniger, aber mit viel mehr Aufwand viel mehr erreicht haben. Und ich habe selber gespielt mit Paul Schaner und ja, der war Vollmaschine und ja, ist aus unserem Jahrgang, sage ich mal, glaube ich, der einzige FA Cup-Sieger. Ja, und aber das ist halt so, ja. Das kann man nicht sagen, aber es ist schon ein Indiz dafür, wie du bist und wie dein Umfeld ist, ob du es weit bringen kannst oder nicht.
Marion, was ist bei dir gescheitert?
Ich war nie schnell. Ja. Das war das größte Problem. Die Schnelligkeit war das größte Problem. Deswegen ist immer Breitenfurt geblieben. Aber da habe ich auch eine schöne Karriere hingelegt bis zu meinem Radiostart. Ich war mit 21, glaube ich, Kapitän in der ersten Klasse Ost und in der Gebietsliga. Ist auch schön gewesen.
Okay. Und, sehr schön sogar.
Ja, aber dann halt Wochenenddienste im Radio und dann hat es nur noch für die Reserve gereicht. Danach. Tino, wer war in deinem Jahrgang der beste Spieler, mit dem du in der Jugend zusammengespielt hast?
Boah, da hat es einen gegeben. Der war Wahnsinn. Wirklich, der war so, ich sag gleich den Namen, Kärntner Auswahl, also bist 14, 15, da hat jeder gesagt, der wird einer.
Jetzt quasi, glaube ich, was kommt.
Der war so viel besser als alle anderen, der ist dann nach Salzburg gegangen. Und der hat ein halbes Jahr, glaube ich, U15 gespielt, hat dann ab dem Frühjahr schon U18 gespielt in Salzburg und war da der Beste. Der war so gut. Oliver Markutz, der ist dann zu den Bayern gegangen, ein Jahr später. Und ich glaube, jetzt schlussendlich steht da kein einziges Bundesligaspiel in Österreich. Ich glaube, müsste nur zweite Liga gespielt haben, St. Pöltener unter anderem aus der Kärnten. Und der war so gut, da hat jeder gesagt, das wird einer. Also wenn es der nicht wird, dann wird es keiner mehr. Der ist keiner geworden.
Spannend.
Die da seine Gründe gehabt haben, sicher genug, weil Nationalteam war mit ihm auch im Zimmer öfters. Aber ja, so wie der Cem gesagt hat, du erraten kannst das nicht. Und das Ding ist, es schaffen halt so wenige. Es schaffen so wenige. Und nur weil du im Nachwuchs gut bist und zur Akademie, im Akademiealter gut bist, da boah, ist ein breiter Weg, dass du es dann wirklich im Profisport schaffst, in der Bundesliga und da im Ausland sowieso.
Cem, ist das als Trainer auch belastend, wenn du da Träume zerplatzen siehst, als Jugendtrainer? Oder hast du da dicke Haut da wachsen lassen, weil das Jahr für Jahr passiert?
Es war eine sehr spezielle Frage, weil ich habe letztens mit einem Kumpel über das gesprochen. Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit ein sehr wichtiger Faktor ist. Und ich werde nie vergessen, es kommen natürlich immer wieder Spieler und sagen, Trainer, was kann ich machen, wo kann ich mich verbessern? Wie schaut's aus, warum spiele ich nicht? Und man versucht natürlich bestmöglich zu coachen und bestmöglich vielleicht Dinge weiterzugeben, um die Spieler besser zu machen. Oder dass sich der Spieler verbessern kann. Und es gab sicher Spieler, wo ich gewusst habe, das wird sich nicht ausgehen. Und aber nach diesen Gesprächen habe ich eigentlich ein schlechtes Gefühl gehabt. So wie du sagst, es war nicht angenehm, weil ich nicht ehrlich war. Und irgendwann habe ich den Spieß halt umgedreht und ich habe dann ganz klar gesagt, du bist im Kader so und so Fütter. Wenn nicht das und das passiert, dann wirst du halt wenig Einsatzzeit kriegen. So, wenn du das willst, dann akzeptier es, mach weiter, kämpf um das. Wenn nicht, dann musst du dich verändern. Und
also Klarheit, dem Spieler Klarheit geben.
Genau, weil und dieses für mich war dieses Aha-Erlebnis, ich habe einen Spieler getroffen, dann gehst du einmal fort oder irgendwo bist du unterwegs und dann triffst du mal ein paar Leute und da, servus, Cem. Und der war mit einem Kumpel unterwegs und sagt, das war mein Trainer in der Akademie, das war so eine geile Zeit. Und ich habe zu dem gesagt, sag erst, du hast nichts gespielt. Und der hat gesagt, ja, aber du warst immer ehrlich zu mir. So, und das hat mir schon viel gegeben, dass ich gemerkt habe, okay, wie wichtig das für einen Spieler ist, dass man einfach geradeaus ist. So ist es. Und ich kann es nicht, es macht ja nichts. Es ist im Moment ist schwer, aber für einen Spieler ist es ein wesentlicher Bestandteil von dem, wie du dann in diese Beziehung reingehst.
Ja, einmal Marco Rose hat einmal erzählt, dass für ihn das Wichtigste ist, wie er mit Spielernummer 15, 16, 17, 18 umgeht. Ist ihm oft wichtiger, als wie er mit den ersten 11 ist.
Natürlich, die brauchen viel weniger Pflege. Ja. Die sind happy und der ums um das Trikot kämpft, der braucht da Hilfe, also Hilfe, aber man kann sich ja nicht immer rechtfertigen. Also davon bin ich auch überzeugt, dass ich als Trainer nicht jede Woche mich hinstelle und sage, warum er noch nicht dabei ist. Das ist auch ganz klar. Aber ich glaube, Feedback geben, immer wieder kontrollieren und rückmelden, damit der Spieler einfach arbeiten kann. Das glaube ich schon.
Du hast vorher schon mal kurz erwähnt, dein aktueller Chef beim SKN, der Christoph Freitag, Sportdirektor, du hattest ja umgedreht jetzt auf einmal. Du warst der Chef, hast ihm gesagt, das geht sich aus, das geht sich nicht aus. Und jetzt bewertet er die. Wie ist das Verhältnis jetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch doch schwer getan am Anfang irgendwie?
Naja, man war ja nie so ganz nicht Kontakt, aber man hat trotzdem irgendwie Kontakt gehabt. Aber es verliert sie natürlich dann. Und dann irgendwann einmal war in Leoben, da haben wir mit WAC im Cup gegen Leoben damals, sind wir ausgeschieden, da haben wir sie gesehen und man rennt sie natürlich im Fußball schon des Öfteren über den Weg. Aber es ist, ich würde mal sagen, eine sehr offene Geschichte, eine sehr offene Beziehung, ein sehr offener Austausch. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse, so wie ich ihn als Spieler gekannt habe, einfach ein sympathischer Kerl mit einem guten Fußballgespür und mit einem guten Gespür für einen Menschen, glaube ich, was auch so die Kaderzusammenstellung betrifft, wo er sehr viel Wert drauf legt, dass einfach diese menschliche Seite, was passiert in der Kabine, also nicht nur, wir holen einfach eine Qualität und egal, ob er jetzt ein Vollwupper ist oder nicht, ich glaube, das ist ihm sehr viel, auf das legt er sehr viel Wert. Und ja, wir sind im stetigen Austausch. Unsere Büros sind Tür an Tür und war natürlich speziell, weil er, so wie du sagst, er war Spieler und jetzt ist es umgekehrt. Aber ja, dadurch war es auch für ihn vielleicht einfacher, weil er natürlich weiß, wie ich denke und wie ich Fußball sehe. Und da weiß er, was er kriegt. Ja.
Und schwierig wird es erst für ihn, wenn er einmal ein Gespräch suchen muss, wenn es nicht so passt, oder?
Ja, also das habe ich vorher im Vorfeld schon ausgeräumt, dieses Thema, weil ich sage, okay, das ist, ja, das gehört einfach dazu.
Mechanismen im Fußball, die man nicht verhindern kann.
Kein Trainer wird ewig irgendwo sein und natürlich das Schönste wäre, ich fantasiere jetzt, wir wären Meister und ich wäre abgeworben und wir haben eine super Zeit gehabt und fertig und das die andere Seite, die dunkle Seite ist, er muss mir sagen, du, Cem, es geht nicht mehr weiter. Aber deswegen. Also da mache ich mal da bin ich realistisch genug, dass ich weiß, was auf mich zukommt.
Du hast ja auch vom TSV Hartberg deinen Co-Trainer-Kollegen mitgenommen, Marc. Wie wichtig war das, dass du da vor allem ihn mit hast?
War natürlich für mich persönlich sehr wichtig, weil er genau weiß, wie ich tick. Weil wir in der Akademie zusammengearbeitet haben, weil wir schon über 12, 13 Jahre gemeinsam Akademie, Austria Profis, dann jetzt zuletzt in Hartberg gemeinsam gearbeitet haben, auch mit dem Athletiktrainer, mit dem Zehntorfer Simon, wo wir in der Akademie zu dritt gearbeitet haben, dann die beiden in Ried waren gemeinsam, der Simon aufgestiegen ist mit Ried in die Bundesliga eigentlich und jetzt gemeinsam in St. Pölten und das macht es natürlich für mich extrem easy, ja, weil jeder kennt die Mechanismen, man denkt gleich und erleichtert mir natürlich das Umfeld zu managen und plus dann natürlich, was am Platz passiert. Ja.
Du sagst es gerade, managen, ist das was dazu kommt, dass man dann ein Team neben dem Team auch noch führen muss?
Ja, ich glaube schon, also es war so die erste Strahlkraft von so einem Verein, auch wenn es jetzt nur der SK in St. Pölten ist und der Anführungszeichen ist. Das hat man schon mitgekriegt. Also jetzt da dieses Testspiel gegen Besiktas, wo man dann rausgeht und dann sind es einmal knappe 5000 Leute und dann war eigentlich so das erste offizielle Spiel einmal so im heimischen Stadion und viele Leute und dann merkt man erst eigentlich, okay, da ist schon Potenzial da und was das eigentlich bedeutet, was für Verantwortung man hat. Aber gleichzeitig lässig eigentlich, ja, muss ich ehrlich sagen. Also hat Lust auf mehr gemacht. Also ich hätte gern 20.000 im Stadion, so vom Feeling her, dass man da zirkt meine Energie und aber ja, das rundherum ist natürlich ganz anders, ja, das ist ganz klar. Also wie wenn ich jetzt spiele in Kärnten im Wörthersee-Stadion eine Akademie spiele. Obwohl das auch immer nicht lässig war, muss ich auch sagen.
Super lässig war das. Super lässig. Ja. Nochmal gegen die Austria selten gewonnen.
Das ist absolut korrekt.
Aber lasst uns einmal kurz zu Austria kommen. Dein Herz ist ja schon violett, oder? Das kannst du nicht abstreiten, auch wenn du anders bist.
Ja, natürlich. Ja, das wird immer so sein, absolut. Ja. Das ist, wie ich schon vorher gesagt habe, ja, wenn du mit 6, 7 Jahren in der Kabine sitzt und nach dem Training, du dein Bruder spielst und nach dem Training spielst mit Toni Polster oder spielst mit Andy Ogris und ja, so bin ich einfach groß geworden. Ja. Das geht nicht anders. Ja.
Das heißt, du wirst im Ende Mai wirst dich gefreut haben über eine sehr gute Saison der Austria und jetzt denkst du, schaut nicht gut aus. Tut weh beim Zuschauen.
Ja, natürlich. Ich kenne ja in Stefan Helm auch. Wir waren gemeinsam, haben wir die Pro-Lizenz gemacht. Hat mich natürlich extrem für ihn gefreut, weil das einfach aufgegangen ist und was für einen Lauf die hingelegt haben. Leider haben wir den ein bisschen im Cup-Halbfinale unterbrochen mit Hartberg. Aber ja, so ist das Business. Aber natürlich, deshalb verfolgt man das und denkt sich, okay, cool, dass das wieder so läuft. Und wir haben ja eine ähnliche Situation gehabt mit Manfred Schmidt, wo uns auch eigentlich keiner am Zettel gehabt hat und dann wirst du am Ende Dritter. Und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, was das Stadion dann macht und wir haben angefangen mit 3.500, ich glaube, gegen WSG daheim und am Ende im letzten Spiel gegen Sturm Graz waren es 13 oder 14.000 und haben uns vorgepeitscht auf Platz 3 und es ist mega. Und dass halt jetzt so ist, so knapp liegt es beieinander. Ja, vor einem Monat oder vor 2 Monaten klopfen alle auf die Schultern und jetzt ist vereinsintern hoffentlich für ihn noch angenehm, aber rundherum natürlich kriegt man Stress und du bist ja aus 2 Bewerben draußen und ja, nicht so einfach.
Aber die Verbindung zu den Austria-Fans ist schon besonders, weil wo der Manfred Schmidt gegangen ist, wurde auch dein Name von den Fans gerufen. Das gibt es nicht oft bei Co-Trainern.
Das stimmt, ja, wir haben sogar einen Banner gehabt, ja, ich habe wirklich geschaut. War ein bisschen ein Gänsehautmoment, ja. Bin ich noch immer sehr dankbar den Austria-Fans. wie du sagst, ja, als Co-Trainer dann da so gefeiert zu werden. Ich habe das dann gesehen, ich war leider nicht live im Stadion, aber es haben dann mal einige Leute ein Bild geschickt und ja, ist einfach eine Anerkennung für das, wie lange ich den Verein meine Treue gezeigt habe und einfach für den Verein 30 Jahre einfach zur Seite gestanden bin. Ich bin dem Verein sehr dankbar. Ich habe natürlich haben mir vieles ermöglicht. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr viel Zeit investiert und sehr viel Energie investiert und dann ist es natürlich sehr schön und macht einen stolz. Ja.
Cem, wir haben einen sehr, sehr guten Freund des Podcasts, der eigentlich den gleichen Weg gehen will wie du. Der ist gerade Co-Trainer, der ist auch Tabellenführer. und der hat mir jetzt gerade in dem Moment erst eine Frage geschickt. Der hat ein bisschen gebraucht, deswegen habe ich keine Ahnung, welche Frage jetzt kommt. Okay, jetzt bin ich gleich gespannt wie du. Quasi von Spitzenreiter zu Spitzenreiter. Okay. Hat der Nutsche eine Frage.
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage stellen. Da wollte ich dir einfach nur fragen.
Atte is asking.
Hey Cem, hoffe es geht dir gut. Zuerst mal Gratulation zum neuen Job. Gleichzeitig auch Gratulation zum Saisonauftakt. Geile Geschichte. Und ja, bin eh schon fast neidig, dass ich bei dieser geilen Runde heute nicht dabei sein kann. Aber ja, es hilft nichts. Ich muss da trotzdem eine Frage stellen für unsere Leute, die uns zuhören. Und deswegen, ja, wäre meine Frage, wie die Karriere ein bisschen so gelaufen ist, weil du warst ja sehr, sehr lange auch Co-Trainer in der Bundesliga etc. Und hattest du da schon mal die ein oder andere Anfrage oder hast du erst jetzt für dich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eine Cheftrainerrolle anzunehmen? Vielleicht kannst du es ja da mal mitnehmen. Danke, alles Gute weiterhin, ciao.
Also der Mario hat sich nicht Fragen getraut, so richtig. So
Ich habe es nur angedeutet, aber Nucci ist beinhart. Der will Vereine wissen.
Der hat keine Medien.
Ich habe geglaubt, jetzt der Pate ruft an oder was. naja, also für mich war klar, einmal der Fakt ist, ich wollte einmal in den Profibereich und es hat ja damals so diesen Wechsel gegeben von Andy Ogris, von den Young Violets. Dann kam der Harald Suchert, wo ich natürlich ein bisschen gespitzt habe auf das, dass ich das machen kann oder machen darf. Okay, hat man sich anders entschieden. Ich hätte natürlich dann sagen können, okay, akzeptiere nicht, ich verändere mich oder ich nehme das einfach so, wie es ist und mache weiter. Aber ich glaube, es ist so, wie ich vorher gesagt habe, ich hatte keinen Stress, das ist das eine. Aber es gab jetzt nicht wirklich so, wo ich sage, so richtig Gespräche geführt mit anderen Vereinen, so richtig einmal in der Verhandlung gegangen, es war eigentlich nicht. Und jetzt kann einer sagen, ja, die hat keiner am Schirm gehabt und warum und hast so lange gearbeitet im Nachwuchsbereich. Und das ist immer dieser Zwiespalt, gehst du diesen Schritt und sagst jetzt, egal was kommt, das mache ich. Regionalliga, zweite Liga. Und das war für mich halt kein Thema. Auf der einen Seite Regionalliga, weil ich schwierig dann von dem zum Leben, weil ich war als Akademietrainer, bist du hauptberuflich, dann wird es nicht so viele Regionalligisten geben, die dir das dann so zahlen oder wo du dann so verdienst, dass du sagst, du kannst von dem leben. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war einfach, ja, nur, dass ich es mache, nein, das war für mich kein Thema. Und es hat einfach, der Moment hat passen müssen, der Verein hat passen müssen und so hat sich heute das mit St. Pölten ergeben, ja, das muss ich auch sagen. Also liebe Grüße, Nucci, also es war nicht Galatasaray, es war weder Fenerbahce noch, es gab keine Anfragen.
Aber Tino, du hast ja ein bisschen Kontakt immer wieder auch zum Nucci, wahrscheinlich jede Woche nach dem Spiel oder so. Wie geht's ihm als Tabellenführer? Tag. Jeden Tag sogar, wow.
Ja, würde ich sagen.
Tabellenführer, wie geht's Ihnen gerade? Wir haben ja letztes Jahr schon eine harte Saison hinter sich.
Ja, ja. Na, denen geht es natürlich sehr gut. Der Nucci bremst natürlich. Aber ich bin ja nicht ganz überrascht. Also Tabellenführer, okay, natürlich schon, wissen die ja, das werden es nicht bleiben. Aber dass die jetzt so stabil sind, überrascht mich nicht, weil ich glaube, das ist genau das, was Alltag gefällt hat die letzten Jahre. Einfach mal einen Trainer arbeiten lassen. Einfach mal weitermachen. Auf das aufbauen, was man angefangen hat. Kannst immer drüber reden, mir taugt der Fußball, ich finde den Fußball geil, ich finde den nicht so geil. Kannst bei jedem Trainer drüber reden. Aber man hat sich jetzt mal für das entschieden gehabt. Und das zieht man jetzt einfach mal durch. Man hat wenig Transfer gemacht, man hat zwei Spieler nur dazu geholt. Und ich glaube, das macht Sinn. Und ja, spricht viel für eine stabile Saison der Alltag an. Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr zufriedenstellend, wenn man da ja, ohne richtige Abstiegsängste mal durchkommt.
Absolut. Stimmt,
ja. Gefühlt ja die letzten Jahre immer dabei gewesen, deswegen.
Voll. Mario, ich darf den Podcast immer beginnen, du darfst ihn immer abschließen mit der Abschlussfrage.
Ja, die ist eh aufgelegt.
Was hast du heute überlegt?
Ja, die ist eh aufgelegt. Also ich frage ja immer gern nach Wünsche und Zielen am Schluss. Und mit dem violetten Herz ist ja die aufgelegt. Irgendwann einmal Austria-Trainer.
Also primär kann man sagen, das erste Ziel ist einmal so, ich möchte in St. Pölten das Stadion füllen. Das klingt jetzt sehr überspitzt, aber wir haben aktuell jetzt gehabt gegen Vienna 1900. Wenn wir am Spieltag 30 da haben gegen Bregenz, ich glaube Bregenz ist der letzte Spieltag, 3000 haben, dann glaube ich, haben wir sehr viel richtig gemacht. Unabhängig von der tabellarischen Situation. Aber wenn wir das geschafft haben, dann werden wir wahrscheinlich eine gute Energie am Platz gebracht haben. Dann dürfte das, was ich immer vorstelle vom Fußball, gut funktionieren. Und das ist einmal so in dieser Kurzfristigkeit. Natürlich ist Ziel Bundesliga. Ziel ist auch, ins Ausland zu kommen. Aber Austria-Wien ist speziell. Also es wäre jetzt, wäre gelogen, wenn ich sage, irgendwann einmal Austria-Trainer. Nein, das mache ich nicht. Müssen auch die Voraussetzungen passen. Und es muss im Umfeld passen, mit den handelnden Personen. Dann ist das immer ein Thema natürlich. Ja, das ist, das kann ich nicht abstreiten, das ist ganz klar. Da werde ich dir beipflichten und das ist einfach in mir drinnen, dass das, mein Vater wird sich im Grab umdrehen und der Dino kennt, glaube ich, sogar meinen Vater noch.
Den kenne ich, erzähle noch.
Also mein Vater, natürlich, ja, mein Vater wäre Wahnsinn. Mein Bruder wird sicher auch eine Träne verdrücken. Also ich glaube, dass das schon was Spezielles wäre. Aber grundsätzlich geht es einfach, ja, ich möchte in diesem Profibereich noch weiterkommen und schauen, wie weit geht meine Reise als Trainer. Das ist für mich so mein Vorausschau, mein Blick. Und dann bricht man es eh wieder runter auf morgen 10:30 am Städten vorbereiten. Und ja, das ist die Realität und so fern in die, also so in die Zukunft zu sehen, das macht im Fußball nicht viel Sinn.
Aber ich bin mir sicher, dass ganz viele deiner Ex-Spieler deinen Weg jetzt verfolgen und du viele WhatsApp-Nachrichten kriegst.
Ja, es natürlich. Ja, also es gibt einige Spieler, die Spieler, Trainerkollegen, wurscht und über eine lustige Geschichte. Ich habe nach dem Spiel eine Nachricht gekriegt vom Alexander Gorgon übrigens. Der hat mir ein Foto geschickt, der hat das Spiel verfolgt und hat mir dann ein Foto geschickt, wie wir im Kreis am Ende stehen und schreibt mir dann, hallo Cem, gratuliere, Wahnsinn und ich weiß ganz genau, was du gesagt hast im Kreis. Und dann steht 2 Tage frei, Fragezeichen. Und ich habe geschrieben, ja, du hast absolut recht gehabt. Also so kennen wir die ehemaligen Spieler. Nein, das macht natürlich dann, so wie ich verfolge und immer wieder im Austausch bin, kriege ich das dann natürlich retour. Und das ist schon eine lässige Geschichte. Ja. Es macht schon Spaß, ja. Aber es ist natürlich, ist ganz klar, du gewinnst 2-1 gegen Vienna, gehst in die Kabine und am Handy sind 50 Nachrichten. Wenn wir jetzt in einem Städten verlieren, schreibt man wahrscheinlich meine Frau Kopf hoch und das war's. Das ist
so ist der Fußball.
Mhm. Ehrlich, aber wahr.
Viele gedrückte Daumen und 4 von uns, oder Mario?
Ja, absolut, absolut.
Cem, alles Gute für die Aufgaben und
ja, vielen Dank.
Ich bin überzeugt, dass das eine gute Geschichte wird.
Ja. Tino, ein kleines Versprechen noch, ich verspreche es mal und ich nehme dich einfach mit. Wenn es so um die 3000 Zuschauer in St. Pölten gibt, dann sind wir 2 davon.
Am sind wir dabei. Spieltag.
Das wird mich freuen.
Ich weiß nicht, wo wir überall sein werden, weil wir haben schon sehr viele Versprechen abgeben.
Ich schreibe das alles mit. Ich schreibe das alles mit.
Meister feiern und so weiter.
Ich werde euch erinnern, ganz einfach.
Sehr gut. Ja. Ja. Vielen Dank, Cem.
Ja, auch vielen Dank für die Einladung und hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.